Dank, ihr Lieben. Liebe Claudia, lieber Ben, für die freundliche Begrüßung, liebe Gemeinde. Danke, dass ich hier sein darf. Es ist ein großes Geschenk, mit euch zu sein. Und genau das ist es, was mich bewegt, was wir gerade gesungen haben. Die überwältigende, niemals endende und geradezu, Tommy, wie sollen wir sagen, rücksichtslose, unweigerliche Liebe Gottes. Ja? Die Liebe Gottes können wir nicht beenden. Die Liebe Gottes können wir nicht aufhalten. Wir können sie nicht stoppen. Wir können sie nicht in Frage stellen. Gott ist Liebe, sagt die Schrift. Und das ist das ganze Evangelium. Das ist wunderbar. So, ich habe unten, als ich kam, gelesen, dass gestern in der Adventgemeinde hier wohl gepredigt wurde über das Thema Geld oder Leben. Geld oder Leben. Und habe ich gedacht, okay, das passt, weil ich mache heute Fortsetzung, ich predige heute über Leben. Und Leben und Liebe, das hängt ja ganz eng zusammen, ne? Wie sollst du leben ohne Liebe? Wenn du Lehrer bist, und ihr habt ja schon gehört vorhin, das bin ich mit ganzem Herzen an unserem Seminar in Erzhausen, wenn du Lehrer bist, dann macht es dir besonders große Freude. Vielleicht gibt's ja auch Lehrerinnen und Lehrer unter euch, dann könnt ihr das nachvollziehen. Bruder Richard weiß, wovon ich rede. Es macht dir besonders große Freude, wenn du einen deiner Schüler etwas tun siehst oder dabei erlebst, wie er etwas tut, etwas richtig gut macht, was er unter anderem bei dir, auch bei deinen Kollegen, aber auch bei dir gelernt hat. Wenn er das vielleicht sogar besser macht, als du es selber kannst. Das ist richtig gut, weil dann weißt du, du hast etwas richtig gemacht. Deine Arbeit trägt Früchte. Und was gibt's letztendlich Schöneres als das? Das ist so ein richtig gutes Erfolgserlebnis, ne? Wenn dein Schüler etwas besser macht, als du es selber kannst. Und so einen Glücksmoment, den hatte ich neulich. Da hörte ich nämlich einen unserer Studenten am TSE, Theologischen Seminar Erzhausen, wo die Pastoren, Pastorinnen unseres Bundes ausgebildet werden, für die, die das vielleicht nicht wissen oder nicht so damit vertraut sind. Jedenfalls einen meiner Studenten hörte ich predigen. Und der sprach sehr eindrucksvoll und sehr nachdrücklich und sehr plastisch und sehr lebendig über Hesekiel Kapitel 37. Das ist diese merkwürdige Geschichte, hast du vielleicht schon mal gelesen oder gehört, wo Totengebeine, die auf einem Acker verstreut sind, durch das Handeln Gottes, durch das Einwirken Gottes wieder lebendig werden. Und anhand dieser Geschichte erzählte dieser junge Mann, dass Gott leben will. Ja, dass Gott unbedingt Leben auch schenkt. So wie er tote Gebeine lebendig machen kann, so will er, oder das ist ein Zeichen dafür, ist die Botschaft, Gott will leben und Gott schenkt Leben. Selbst da, wo wir unser Leben womöglich vergeudet und ruiniert haben, wo wir längst am Ende all unserer Möglichkeiten sind und eigentlich nur noch einen schmerzlosen Tod uns wünschen können, da sagt Gott, du sollst leben. Selbst da, wo außer toten Knochen nichts mehr ist, sagt Gott nicht nur, sondern Gott sorgt auch dafür, dass Leben wieder entsteht, dass Leben kommt. Er sorgt dafür, dass selbst aus der schrottreifen Konkursmasse, die wir mit unserer Existenz womöglich angerichtet haben, zustande gebracht haben, dass daraus neue Energie wird. Neue Zuversicht, neue Chance, neues Glück, was weiß ich, einfach Leben. Gott will, dass seine Geschöpfe, wir und alle anderen, du und jeder um dich herum, Gott will, dass seine Geschöpfe leben und nicht sterben. Gedeihen und nicht untergehen, siegen und nicht verlieren. Siegen und nicht verlieren. Da habe ich mir so ein bisschen mehr Gedanken drüber gemacht und dazu hat mich die besagte Predigt inspiriert und das möchte ich heute ein bisschen versuchen mit euch zu teilen. Siegen und nicht verlieren, um es gleich mal vorweg zu sagen. Damit meine ich nicht das sonntagnachmittägliche Elend bei uns zu Hause, wenn Uli, also meine besseren zwei Drittel, ne? Wenn Uli und ich zum Beispiel Karten spielen, ja? Und unweigerlich es darauf hinausläuft, dass sie grundsätzlich immer, naja, okay, meistens, manchmal, eigentlich ziemlich oft, haushoch gewinnt. Das ist geschenkt. Es wird immer auf und ab im Leben geben, beileibe nicht nur am Spieltisch. Wer dir irgendetwas von einer paradiesischen Hochglanzexistenz im Schlaraffenland erzählt und das noch als christlich verkauft, ist genau das, ein Verkäufer oder eine Verkäuferin von Illusionen. So möchte ich heute nicht verstanden werden. Es gibt aber doch in der Bibel eine sehr ausgeprägte Tendenz dahin, dass ein Mensch, der sich dank Gottes Gnade in Jesus Christus mit Gott liiert hat, wenn ich das so sagen darf, dass so ein Mensch nicht nur unbedingt leben, sondern auch gelingend leben soll und kann und darf gelingend leben. Das heißt, in Entfaltung all der Begabungen, all der Möglichkeiten, all der Ideen, all der Kreativität und Lebensfreude, die dir von deinem Schöpfer zugedacht und tatsächlich auch in dich reingesteckt worden ist. Erfüllend und beglückend für dich selbst, mitreißend, motivierend, ermutigend, freisetzend für deinen Nächsten, zutiefst befriedigend. Ein gutes Leben. Das ist es, was Gott für dich im Sinn hat. Ein gutes Leben. Und wenn Gott es im Sinn hat, wie sollte es dann nicht geraten? Wer sollte denn dem Urheber, dem Geber, ja quasi dem Erfinder des Lebens, ihm, der das Leben selbst ist, wer sollte ihm denn irgendetwas in den Weg stellen? Wenn er dich so richtig zu fassen kriegt, wenn er dich so richtig packt, dann wirst am Ende nicht mal du selber es verhindern können, dass er dich mit Gutem überschüttet. So ist er, unermüdlich darin, alle seine Geschöpfe überschwänglich mit Gutem zu segnen. Weil er die Liebe ist. So ist es. Das klingt wie Traumtänzerei, ist es aber nicht, sondern es ist die Signatur einer Existenz, in deren Mittelpunkt Jesus Christus ist. Gott, der Sohn, er selbst. Doch dieses Programm Gottes ist umkämpft. Das wissen und spüren wir, glaube ich, alle tagtäglich. Deshalb ist es angebracht, vom Siegen zu reden. Schaut, Sieg findet ja dort statt, wo sich Kampf abspielt. Wo kein Kampf ist, da ist auch kein Sieg. Wenn ich mich widerstandslos dahin treiben lasse und nach Lust und Laune irgendwie meinen Neigungen nachgehe, vergnügt tue, wozu ich gerade lustig bin, dann ist es ganz sinnlos, von Sieg zu reden. Sieg geschieht nur da, wo es etwas oder jemanden zu überwinden gilt. Und wenn es meine eigene Faulheit oder Bequemlichkeit ist, wenn wir also vom Siegen reden, dann reden wir auch vom Kämpfen. Das ist so. Das gehört untrennbar zusammen. Das Gute ist aber, der Kampf aller Kämpfe, der ist längst gekämpft. Um den Sieg, auf den es wirklich ankommt, um den muss keiner bangen. Anders als wenn du, was weiß ich, das Pech hast, vielleicht Lilien-Fan zu sein oder so, ne? Dann musst du um jeden Sieg wahrscheinlich bangen. Aber um den Sieg, auf den es wirklich ankommt, um den musst du keine Angst haben. Naja, dann können wir also doch beruhigt die Hände in den Schoß legen, ne? Und wie man bei uns im Norden sagt, Richard, den lieben Gott einen guten Mann sein lassen, tiefenentspannt in die Sonne blinzeln und irgendwie alles auf uns zukommen lassen, oder? Aber so nun auch wieder nicht. Denn der Verlierer des Kampfes aller Kämpfe, der weiß zwar ganz genau, dass er verloren hat, aber er will das nicht zugeben und geht dagegen an. Ungefähr so wie ein gewisser Politiker in den USA, ne? Auch so ein Verlierer, der aber das irgendwie nicht zugeben will und so tut, als wenn er der Sieger wäre. Das kann auch der Widersacher Gottes sehr gut. Er, der genau weiß, dass er verloren hat, sich trotzdem als Sieger inszenieren. Und jede Menge Leute gehen ihm dabei wohl auch auf den Leim. Schauen wir uns die Lage, es wird Zeit, auf das Wort Gottes zu sprechen zu kommen. Schauen wir uns die Lage anhand des Wortes Gottes an. Ich lese uns einen Psalm. Und zwar den 29. Psalm, und ich lese ihn, wie das meine Gewohnheit ist, nach dem Text der Elberfelder Bibel. Psalm 29 von David. Gebt dem Herrn, ihr Göttersöhne, gebt dem Herrn Herrlichkeit und Kraft. Gebt dem Herrn die Herrlichkeit, gebt dem Herrn die Herrlichkeit seines Namens. Betet an den Herrn in heiliger Pracht. Die Stimme des Herrn ist über den Wassern. Der Gott der Herrlichkeit donnert, der Herr über großen Wassern. Die Stimme des Herrn ist gewaltig. Die Stimme des Herrn ist erhaben. Die Stimme des Herrn zerbricht Zedern. Ja, der Herr zerbricht die Zedern des Libanon. Er lässt sie hüpfen wie ein Kalb, den Libanon und Sirion wie einen jungen Büffel. Die Stimme des Herrn sprüht Feuerflammen. Ja, die Stimme des Herrn erschüttert die Wüste. Der Herr erschüttert die Wüste Kadesh. Die Stimme des Herrn macht Hirschkühe kreisen und lässt Zicklein vorzeitig gebären. Und in seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. Der Herr thront auf der Wasserflut. Der Herr thront als König ewig. Der Herr möge Kraft geben seinem Volk. Der Herr möge sein Volk segnen mit Frieden. Dieser Psalm hat eine charakteristische Struktur. Ich hoffe, das wird deutlich werden, wenn wir ein paar Elemente dieses Textes, nicht den ganzen Text, keine Angst, aber ein paar Elemente dieses Textes miteinander durchgehen. Eine ganz charakteristische Struktur. Und wenn wir uns das anschauen, dann werden wir, glaube ich, sehr klar vor Augen haben, was Gott, oder ich will mal so sagen, woran Gott mit uns ist und woran wir mit ihm sind. Es beginnt mit einem Appell. Einer dringenden Aufforderung an die Göttersöhne. Das ist ein komisches Wort, oder? Göttersöhne? Obendrein noch politisch höchst unkorrekt. Es müsste ja wenigstens Göttersöhninnen heißen, ne? Wenn man also keine anderen Sorgen hat, jedenfalls. Aber im Ernst, Göttersöhne. Das ist im Sprachgebrauch der hebräischen Bibel des Alten Testamentes ein Ausdruck für Engel. So steht's auch in manch anderen Übersetzungen, vielleicht auch in deiner Bibelübersetzung, die du womöglich mitgelesen hast. Luther hat geschrieben, ihr Gewaltigen, so hat Luther das übertragen, ne? Ihr Gewaltigen, ihr Mächtigen. Machtvolle Akteure sind also gemeint. Subjekte, die in der Nähe Gottes sind, die an seiner Autorität partizipieren und in seiner Vollmacht handeln. Gewissermaßen Prokuristen Gottes, so könnte man sagen. Ich für meinen Teil bin allerdings überzeugt, ein lieber Bruder hat mich ja heute Morgen schon begrüßt, dass ich etwas mit dem Alten Testament am Hut habe, ne? Und in der Tat, ich unterrichte das. Und ich bin überzeugt, dass hier gar nicht primär Engel in den Blick gerückt werden sollen. Warum? Weil es nach dem Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift nicht nur unüblich, sondern vielmehr verpönt ist und eigentlich auch, kann direkt sagen, verboten ist, als Mensch Engel anzusprechen. Sozusagen zu ihnen zu beten. Dazu haben wir kein Mandat. Das ist nicht unser Auftrag. Und das ist auch falsch, weil Engel sind nicht Gott. Wir sollen das nicht tun. Engel anbeten oder Engel anrufen. David als Autor dieses Psalms war das zweifellos bewusst. Und so meine ich, er denkt hier zwar an die Position und an die Rolle von Engeln, an ihre Macht, Autorität, Überlegenheit, Exzellenz und ja wohl auch an ihre Eleganz. Aber er überträgt diese Rolle, diese Eigenschaften auf Menschen. Auf die, die ganz real und konkret Söhne und Töchter Gottes sind. Auf Christenmenschen, von Gott aufgenommen als Vater, der seine Kinder annimmt, als Kinder Gottes und erfüllt mit seinem Heiligen Geist. Menschen, die, man glaubt es kaum, in einem noch weit vertrauteren oder will so sagen, zu einem noch weit vertrauteren, weit intimeren Umgang mit Gott eingeladen sind als die Engel. Die Engel, die sind bloß gewaltig. Sie sind unbezwinglicher Durchschlagskraft ausgestattete Diener Gottes, sind seine Erfüllungsgehilfen. Ja, das sind sie. Aber nicht seine Söhne und Töchter. Das sind wir. Das sind wir. Und so werden wir also aufgefordert, dem Herrn etwas zu geben. Dass hier nur die Göttersöhne angesprochen sind, um das nur kurz noch einfließen zu lassen, das hat etwas mit der Zeit zu tun, ne? Wo die Männer halt einseitig im Vordergrund standen, aber die Frauen, die Göttertöchter sind genauso mit, die Gottestöchter sind genauso mit gemeint. Wir werden aufgefordert, dem Herrn etwas zu geben. Ja, wie das? Hat er denn nicht alles in unermesslichem Überfluss? Ist denn nicht die Rollenverteilung zwischen ihm und uns unter allen Umständen eindeutig so, dass er der Geber ist und wir die Empfänger? Im Prinzip ja. Denn alles, was wir sind und alles, was wir je haben können, das haben wir von ihm oder wir haben es gar nicht. Und doch dürfen wir staunend und vielleicht auch ein bisschen gerührt erfahren, er will etwas von uns haben. Er braucht etwas, was wir geben können. Er will darauf nicht verzichten. Er hat uns Gottes Söhne und Gottes Töchter so reichhaltig ausgestattet, dass wir ihm etwas zurückgeben können. Herrlichkeit und Kraft. Nicht, dass er die ohne uns nicht hätte. Er lechzt aber danach, dass wir das anerkennen und es aussprechen, es ihm widerspiegeln, es ihm anbetend zurufen. Das stärkt ihn, baut ihn auf. Würden wir nicht von Gott reden, würde ich sagen, das macht ihm Mut. Aber entmutigt ist Gott nie und nimmer. Deswegen trifft das vielleicht nicht so zu. Dennoch, er will es von uns hören. Von uns, seinen Töchtern und Söhnen. Er will es von uns hören. Du bist herrlich und mächtig. Du bist über alles erhaben. Du bist der allgewaltige Champion, der heilige Vater, der alles gut gemacht hat. Denn der heilige Vater wohnt nicht in Rom, sondern der ist in seinem Sohn und durch seinen Geist überall dort anwesend, wo er dieses Bekenntnis der Anbetung hört. Das will er hören, aus deinem Mund, aus unseren Herzen, wenn wir uns zusammentun, um ihm Lob und Dank zu singen. Damit beginnt dieser Psalm. In seinem mittleren Teil, da wird mehrfach Bezug genommen auf Gottes Stimme. Gott ist weder stumm noch schüchtern, er spricht, er kommuniziert, er teilt sich mit, er hat etwas zu sagen und zwar durchaus im doppelten Sinn des Wortes. Wir haben von Gehorsam ja heute Morgen auch schon etwas gehört. Gottes Stimme, das ist aber nicht irgendeine abstrakte Größe, kein Gedankenkonstrukt, keine philosophische Welterkenntnis oder Wahrheitserkenntnis und auch keine religiöse Spekulation. Auch keine Programmiersprache, die irgendwelche anonymen Algorithmen in Gang setzt, die aus dem diffusen Hintergrund unser Leben steuern. Nein, Gottes Stimme, das ist er selbst. Wo er spricht, da erschallt nicht bloß irgendein Ton aus dem Off, sondern da ist er anwesend, persönlich, voll konzentriert, zugewandt. Gottes Stimme, das ist Jesus. Nicht von ungefähr, nennt ihn doch das Neue Testament im Johannesevangelium, das ist den Logos, das Wort in Person. Und Gottes Stimme, das ist der Fürsprecher, der ewige Geist des Vaters und des Sohnes. Gottes Stimme in unserem Inneren, unmissverständlich und unverkennbar, unüberhörbar, auch wenn er aus uns und durch uns zu anderen Menschen spricht. Nun, was hat das alles mit einem siegreichen, mit einem gelingenden, mit einem kraftvollen Leben zu tun? Schauen wir hin. Gottes Stimme ist über den Wassern. So steht es hier im 3. Vers des Psalms. Gottes Stimme ist über den Wassern. Ohne nun lange ausholen zu können, wenn wir die Schöpfungsgeschichte und mancherlei andere Texte in der Heiligen Schrift Alten Testaments anschauen, dann sehen wir die Wasser, wohlgemerkt im Plural, denn die Schrift redet auch vom Wasser des Lebens, ne? Aber wo von den Wassern im Plural die Rede ist, oder wie es 1. Mose gleich am Anfang, Kapitel 1, Vers 2 ist, von den Wassern der Tiefe, da steht dieser Begriff für das gottlose Chaos. Für all das, was Gottes gute Schöpfung, was das gelingende Leben seiner Geschöpfe angreift, begrenzt, ja auch wohl regelrecht verschlingen will, wie wir es gerade jetzt ja auch wieder bei all diesen Überflutungen sehen. Es steht für die Bedrohungen, für die Gefahren, für die unkalkulierbaren Risiken, für Vernichtung und Gericht. Man denke nur an die sogenannte Sintflut. Nicht von ungefähr wird auch die Hölle, in die der Teufel, der große Verderber, als allererster geworfen wird, als Feuersee bezeichnet. Als Feuersee. Auch da ist also indirekt das Motiv des Wassers drin. Also die Wasser sind das, worin man absäuft. Das, was unser Leben ertränkt. Das, worin wir untergehen, womit wir nicht fertig werden. Was wie ein Tsunami des Verderbens über uns kommen will. Erste Feststellung unseres Psalms, darüber donnert die Stimme des Herrn der Herrlichkeit. Er kann ja auch flüstern, ne? An anderer Stelle lesen wir von dem Wispern, von dem fast unhörbaren Reden Gottes. Hier aber heißt es, die Stimme Gottes donnert über diesen Wassern. Mit aller Urgewalt des Schöpfers ruft er darüber hinweg. Übrigens gerade auch über großen Wassern. Also nicht nur den gewohnten Alltagsproblemen oder den notorischen Regengüssen, die zwar ärgerlich, aber nicht wirklich schlimm sind, sondern gerade da, wo uns tatsächlich der Untergang droht, wo alles verloren erscheint und du am Ende deiner Kräfte bist, da donnert die Stimme des Herrn, der immer und immer wieder dein Retter ist. Weiter. Ja, nicht so furchtbar viel Zeit. Gottes Stimme, heißt es Vers 5, zerbricht die Zedern des Libanon. Das klingt komisch, oder? Das klingt hochgradig merkwürdig. Ich weiß, ja, ist aber ebenfalls eigentlich recht einfach zu deuten. Denn die Zedern des Libanon sind ein Macht im Alten Testament, ein Machtsymbol der Feinde Israels. Und damit ist Psalmdichters David, der Israels König war. Ein Machtsymbol der Feinde des Volkes Gottes. Der Söhne und Töchter Gottes. Ich übertrage auf uns. Es mag in deinem Leben Menschen geben, die dir böse wollen. Die sich mächtig aufplustern, um dich einzuschüchtern, dir Angst machen. Vielleicht sogar mit guten Gründen. Hast du Angst vor diesen Menschen? Denn die Zedern des Libanon, das waren mächtige, harte Bäume, zäh, langlebig, hochgewachsen, widerstandsfähig. Was und wer auch immer es ist, der frühere Ehepartner, der nicht aufhört, dich mit juristischen und finanziellen Nadelstichen zu piesacken, oder der Chef, der dich nicht leiden kann und nach allen Regeln der Kunst mobbt, der Nachbar, der vielleicht mit seinem asozialen Verhalten dir das Leben zur Hölle macht, oder der Konkurrent, der einfach besser im Geschäft ist als du und dir das Wasser abgräbt und deine Existenz unmöglich macht, der dich an die Wand spielt und. Muss ich weiter aufzählen? Mit solchen Libanon-Zedern ist wohl jeder irgendwann im Leben konfrontiert. Wir haben nicht bloß Freunde. Auch wenn wir als Christen alles daran setzen, uns niemanden zum Feind zu machen, wird nicht jeder friedfertig und wohlwollend mit uns umgehen. Im Gegenteil, voller Zedern steht er, der Libanon. Aber die Stimme des Herrn zerbricht sie. Niemandem wird es gut bekommen, sich einem Menschen gegenüber feindselig zu verhalten, der mit dem allmächtigen Gott im Bunde ist. Mein ist die Rache, sagt der Herr. Übrigens in Klammern hinzugefügt, mein ist die Rache. Das heißt, dass du selber mit Rache, mit Hass, Neid, Aggression nichts zu tun hast. Gott ist es, der deine Libanon-Zedern zerbricht. So hartnäckig und gemein sie dir erscheinen mögen. Du bist mit Jesus so fein raus, dass du deine Feinde sogar segnen kannst. Und auch darfst. Preis dem Herrn. Klammer zu. Weiter. Die feurige Stimme des Herrn, Vers 8. Die feurige Stimme des Herrn erschüttert die Wüste. Da brauchst du jetzt gar nicht mich, um das zu verstehen. Die Wüste, die Einöde unseres Lebens. Die Leere innen drin. Die Sinn- und Lustlosigkeit, das Versagen. Die einsame Verlorenheit, in der man sich nicht zurechtfindet und keinen Weg mehr sieht. Bloß Geröllhalden, nackte Felswände, heiße Sanddünen, an denen du dir die Füße verbrennst und jedes Mal hilflos wieder runterrutscht, wenn du versuchst, sie zu erklimmen und zu überwinden. Die Albträume im Dunkeln, die Angstblockaden, die dich lähmen. Die trostlose Langeweile, wenn keine Menschenseele nach dir fragt, oder die todtraurige Isolation, wenn dir, was weiß ich, wegen Corona oder sonst irgendetwas, jeder Kontakt, jede Nähe zu anderen Menschen verweigert wird und. Der ungestillte Hunger, die hoffnungslose Sehnsucht, die abgründige Enttäuschung, ja, das Liebäugeln mit dem Tod, weil das ganze Leben nichts taugt, Wüste. Die Stimme des Herrn übertönt sie. Sie erschüttert die Wüste. Sie lässt die schroffen, bedrohlichen Felsmassive erbeben. und zeigt dir den Weg, der aus dem Wüstenlabyrinth rausführt. Tatsächlich rausführt. Wenn du deine Ohren auf sie ausrichtest, auf die Stimme des Herrn, wenn du deinen Empfänger auf ihre Frequenz einstellst, die Wüste deines Lebens ist nicht das letzte Wort, sondern das letzte Wort spricht die Stimme Gottes, die noch aus jeder Wüste eine Oase zu machen weiß. Denn Gottes Stimme, noch einmal, das sind nicht bloß Schallwellen. Manchmal sind es gar keine Schallwellen. Manchmal ist die Stimme Gottes physisch gar nicht hörbar. Und doch ist sie in aller Macht, in aller Urgewalt da. Aber es ist auf jeden Fall nicht nur Schall und Rauch. Die Stimme Gottes, das ist Macht, das ist Leben, das ist Erneuerung, Erfrischung, Aufbruch zu neuen Ufern. Was er dir sagt, geschieht. Wenn er die Wüste auffüllt, hat sie verloren. Und du findest dich wieder im Garten Eden. Und das ist das krasseste Gegenteil zur Wüste, das überhaupt vorstellbar ist. Und ein letztes. Die Stimme des Herrn, Vers 9, jetzt wird's endgültig merkwürdig, ne? Aber okay. Die Stimme des Herrn macht Hirschkühe kreisen. Nicht kreisen, kreisen. Gutes altes deutsches Wort für gebären, ne? Die Stimme des Herrn macht Hirschkühe kreisen. Ja, was um alles in der Welt haben wir mit dem Getier zu tun? Mit Rehen, ne? Das sind doch wohl Hirschkühe, ne? Sind für mich Rehe. Und mit Zicken, also jetzt vierbeinigen, zweibeinigen gibt's auch nicht. Ne? Vierbeinigen, Zicken, steht ja da, Zicklein sogar. Also, was haben wir damit zu tun? Ich denke, diese Tiere stehen hier sozusagen pars pro toto für die Natur. Die Natur, die uns umgibt und von deren Gelingen, ja, von dem Gelingen der Natur, der Vorgänge in der Natur, unser Leben ja nun auch einmal abhängt. Und zwar ganz fundamental abhängt. Auch die Natur kann uns gefährlich werden. Wer wüsste das nicht? Bedrohlich geradezu. Ne? Fast jeden Tag, die letzten Tage morgens im Radio, hörst du irgendeine Unwetterwarnung. Weil es regnet, dann muss man eine Unwetterwarnung aussprechen. Ne? Und wenn es erst schneit, du großer Schreck, dann ist überhaupt kein zivilisiertes Leben mehr möglich. Aber ich will das gar nicht lächerlich machen. Die Natur kann sehr wohl uns bedrohlich werden. Vom Klimawandel ist allenthalben die Rede. Und natürlich, ja, wenn man das alles hört, dann könnten diese Prozesse den Planeten unbewohnbar machen, wenn man ihn nicht aufhält. Überschwemmungen, Taifune, Erdbeben, Dürren, Hitzewellen. Apropos Hitzewellen. Ich für meinen Teil, vielleicht hört ihr das raus, hab so schnell vor nichts Angst, was jetzt die Natur und das Wetter betrifft. Von mir aus kann schütten und donnern und wehen sowieso. Ich bin ein Gewächs des rauen Nordens. Zwei Drittel des Jahres Sturm und Regen und die Welt ist in Ordnung. Aber eins beunruhigt und malträtiert mich. Tage und wochenlange Hitze. Damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Bloß das nicht. Und schaut, so mag jeder und jede auch auf diesem Feld seine und ihre Kämpfe haben. Die Natur kann wahrhaftig bedrohlich sein. Vom Verfall unserer Körper, den das Älterwerden unweigerlich früher oder später mit sich bringt, brauchen wir hier gar nicht erst zu reden. Auch das ist Natur. Ebenso wie die Tatsache, dass irgendwann einmal auf dieser Erde jedenfalls von dir und mir nur noch ein paar dröge Knochen existieren werden, die in Gesellschaft von Würmern und Mikroben aller Art vor sich hin rotten. Das ist so. Die Natur bei all ihren unermesslichen Vorzügen als gute Schöpfung Gottes ist nicht immer nur gut zu uns. Auch sie kann das Gelingen unseres Lebens sehr wohl in Frage stellen. Aber die Stimme Gottes sorgt dafür, dass sich in der Natur das Leben regeneriert. Dass Kinder zur Welt kommen. Rehlein, Hirschlein, Zicklein, Böcklein und eben auch Menschlein, wie wir vorhin so schön hier vorne gesehen haben. Gottes Stimme erhält das Leben und macht es immer wieder neu. Und im Übrigen haben wir in der Heiligen Schrift schon ganz am Anfang auch die Verheißung, dass solange die Erde besteht, Saat und Ernte, Sommer und Winter, Hitze und Kälte nicht vergehen werden. Ne? Also das mit dem Klimawandel, alles schön und gut, aber das Wort Gottes ist denn doch auch darüber mächtig und sagt uns eigentlich etwas anderes hinsichtlich der Treue Gottes. Aber jedenfalls, Gottes Stimme erhält das Leben, ja, und lässt es immer wieder neu werden. Auch das ist jedem und jeder von uns zugesprochen. Er triumphiert uns zugute, auch über alle Kräfte der Natur. mit Händen greifen, lässt sich das, wo er zum Beispiel Todkranke heilt. Ja, sogar Tote auferstehen lässt. Aber auch deine Rückenschmerzen, deine Allergie, dein Herzrasen, was immer auch an natürlichen Beeinträchtigungen dein Leben oder deine Lebensqualität stört, dass er das alles wegnimmt, wenn du denn seiner Stimme folgst. Ja? Und wenn du krank bist, dich von den Ältesten der Gemeinde mit Öl salben lässt, wie das Wort es sagt. Oder, und auch das will ich nicht übergehen, oder wenn du in Frieden alt werden, dies und jenes Gebrechen ertragen und auch getrost und zuversichtlich sterben kannst, wie es nun einmal der natürliche Gang der Dinge ist. Gottes Stimme regiert die Natur. Und zwar so, dass es dir und mir, dass es uns allen gut geht in ihr. Und nun endet der Psalm quasi in einer gegenläufigen Bewegung zu seinem Auftakt. Er begann damit, dass wir Gott mit unserem Lobpreis etwas zu geben haben, das er begehrt und das gewissermaßen seine Stimme laut und kräftig macht. Und er endet mit der Bitte des Psalmisten, dass Gott seinem Volk Kraft zufließen lasse. Er zeichnet also einen Kreislauf. Gott macht dich, Gott macht uns stark, damit wir in der Kraft, die wir empfangen im Heiligen Geist, ihn loben und ehren. Damit treten wir ein in den Resonanzraum seiner Stimme. Wer im Heiligen Geist Gott anbetet, der hört ihn reden. Wer im Heiligen Geist Gott anbetet, der hört ihn reden. Und der wird Zeuge, ja sogar Teilhaber seiner Autorität über die Wasser, das gottlose Chaos, über die Zedern des Libanon, all die Gegner, Störer, Ärgerer, Quälgeister in menschlicher Gestalt, über die Wüste, die Depressionen, die Ängste, die Albträume, die Defizite, die Abgründe tief in unserem Inneren und schließlich über die Natur. All die übermächtigen Energien des Planeten, die Menschen im Übrigen von jeher ja schon so einschüchterten, dass sie in ihnen sogar Götter zu sehen meinten, die sie mit plumpen, mehr oder weniger plumpen oder auch bizarren Kulten für sich einzunehmen trachteten. Leben im Sieg. Leben in Wohlergehen, Leben in Zufriedenheit, gelingendes Leben, unterwegs sein in der Kraft Gottes, in den guten, Achtung, in den guten Werken, die er für dich, für uns, für jeden und jede von uns vorbereitet hat und auch für uns gemeinsam. Wer die Stimme Gottes hören kann, hat alle Trümpfe dafür in der Hand. Die Stimme Gottes ist Jesus Christus, sein ewiger Sohn, wie die Heilige Schrift ihn bezeugt. Das ist die Stimme Gottes. Er ist die Stimme. Er ist das lebendige Wort Gottes. Hör auf ihn und du lebst gut. Was auch immer ist, was auch immer kommen mag. Nochmal, ich rede nicht vom Schlaraffenland. Ich rede vom Auf und Ab des Lebens. Ich rede von hell und dunkel, von schön und weniger schön. Ich rede von leicht und schwer. Das alles gehört zum Leben. Und doch sage ich diesen Satz. Hör auf ihn. Hör auf das lebendige Wort Gottes und du lebst gut, was immer gewesen ist und was immer auch kommen mag. Leben im Sieg. Und falls du nicht weißt, wie das geht, auf ihn hören, dann frag. Ich bin mir sicher, es gibt eine Menge Leute hier in diesem Haus, die dir das erzählen können. Und wenn es wirklich für dich wie böhmische Wälder klingt, oder heißt es böhmische Dörferich, ist egal. Wenn du da wirklich nichts mit anfangen kannst, dann frag, weil diese Stimme ist da, sie ist präsent. Vielleicht hast du sie sogar heute Morgen schon in dem, was Claudia geteilt hat, in den Liedern oder auch in der Predigt gehört. Dann mach deine Ohren weiter auf, er redet. Und seine Stimme ist es, die über den Wassern donnert, die Zedern des Libanon zerbricht und die Wüste deines Lebens zum Garten Eden macht. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte noch beten.